Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und ich habe auch heute die alleinige Herrschaft hier im Studio. Das heißt, neben mir sitzt noch ein Gast, Felix. Hallo, schön.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Felix wird heute hospitieren hier in der Sendung, wie alles so läuft. Und ich wünsche dir viel Spaß. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich nur sagen, wir haben also verschiedene Themen herausgesucht. Es geht einmal um das Recht auf Bildung als Menschenrecht. Wie wird dieses Recht in den Gesetzen, in den Landesgesetzen, Landesbildungsgesetzen wiedergespiegelt. Wir haben ein Thema zur Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern bei freien Trägern hier in Thüringen und bundesweit. Das nächste Thema wird sich beschäftigen mit dem Projekt Lesestart, das jetzt im Oktober beginnt, wo alle Grundschulen hier in Thüringen, aber auch bundesweit mit Büchern ausgestattet werden. Und es geht um ein Problem der Kindheitspädagogen, einem Studiengang, der hier in Thüringen seit 2006 läuft, aber mit dem einige so ihre Probleme haben. Und wir beginnen einfach mit dem Thema Menschenrecht auf Bildung und wie es in den Bildungsgesetzen in Deutschland sich widerspiegelt. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat untersucht, wie das Menschenrecht auf Bildung im deutschen Schulsystem umgesetzt wird. Dafür wurden Studien zum Zugang zu Bildung menschenrechtlich eingeordnet und die Schulgesetze aller Bundesländer sowie die Bildungspläne von Bayern, Berlin-Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen im Hinblick auf Diskriminierungsfreiheit analysiert. Fazit der Studie: In Deutschland wird zwar viel über Chancengleichheit in der Bildung diskutiert, doch fehlt es an einer menschenrechtlichen Perspektive, schreiben die Autorinnen Mareike Niendorf und Sandra Reitz vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Zitat: Wenn das deutsche Schulsystem inklusiv und diskriminierungsfrei werden soll, so wie es Grundgesetz und Menschenrechte verlangen, muss sich vieles im Schulwesen ändern. Dies betrifft rechtliche Regelungen genauso wie Bildungspläne, Unterrichtsmaterialien und das Schulgeschehen im Alltag. Zitat Ende. Das deutsche Schulsystem diskriminiere auf verschiedenste Weise, so die Autorinnen. Problematisch ist etwa, wenn Kindern mit Behinderungen oder geflüchteten Kindern kein umfassender Rechtsanspruch auf den Besuch einer Regelschule eingeräumt wird, erläutert Sandra Reitz, Leiterin der Abteilung Menschenrechtsbildung am Institut. Mit ihr habe ich vor der Sendung das folgende Telefoninterview geführt. Das deutsche Schulsystem ist nicht inklusiv und diskriminierungsfrei. Es fehlt eine menschenrechtliche Perspektive. Das sind einige Aussagen aus der Studie. Frau Reitz, warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann das ja auch nur vermuten. Zum einen ist, glaube ich, ein bisschen Wandel mit dabei. Also Diskriminierung ist jetzt nochmal stärker in den Fokus gerückt, auch mit dem AGG. Und es ist natürlich auch immer ein gesellschaftlicher Wandel da und den spüren wir eben jetzt auch im Bildungssystem auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, der gesagt werden muss. Zum Zweiten ist es so, dass die internationalen Menschenrechtsverträge, die wir jetzt in der Studie genauer angeschaut haben, manchmal so ein bisschen ein tristes Dasein fristen. Es wird zwar auf das Grundgesetz und auf die Menschenrechte, die im Grundgesetz verankert sind, geschaut, aber nicht so häufig in die internationalen Verträge.
Haben die Menschenrechte bei der Formulierung von Gesetzen keine Rolle gespielt?
Das würde ich so stark nicht formulieren. Ich würde da unterscheiden zwischen den Menschenrechten, wie ich gerade gesagt habe, die im Grundgesetz verankert sind. Darauf wird natürlich geachtet und denen, die in internationalen Verträgen verankert sind. Die sind zwar in Deutschland auch geltendes Recht, aber werden manchmal nicht so deutlich herangezogen wie das Grundgesetz, was schade ist.
Wer müsste denn Ihrer Meinung auf so etwas achten? Wer ist der Wächter der Menschenrechte bei Gesetzeserarbeitungen?
Bei den Erarbeitungen ist das leider noch kein fixer Punkt. Es gibt natürlich Beschwerdemöglichkeiten, die dann an verschiedene Institutionen gehen können. Das kann dann raufgehen bis zum Bundesverfassungsgericht oder auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder auch auf einer anderen Ebene durch das System der Vereinten Nationen, die auch ein Monitoring machen und da auch so ein bisschen Auge drauf haben. Aber im Grunde sind wir alle natürlich dazu in der Lage und sollten das auch tun, uns kritisch nochmal mit den Gesetzen auseinanderzusetzen.
Wie kann denn nun eine menschenrechtliche Perspektive in die Gesetze integriert werden?
Ja, da haben wir in der Studie ein paar Vorschläge gemacht. Zum einen haben wir durch die Analyse gemerkt, dass da tendenziell Bildungsziele drinstehen, die ausschließend wirken können. Als Beispiel kann ich sogar Thüringen bringen. Da heißt es in § 2 des Schulgesetzes, gefördert werden soll die Verbundenheit mit der Heimat in Thüringen und in Deutschland. Das hört sich jetzt erstmal neutral natürlich an, ist es im Grunde auch, blendet aber so ein bisschen aus, dass es viele Schülerinnen und Schüler gibt, die ihre Heimat zumindest noch nicht sehr lange in Thüringen oder in Deutschland haben und ihre Bindungen auch an die alte Heimat aufrechterhalten. Die fühlen sich durch solche Formulierungen also vielleicht ausgeschlossen. Da könnte man nochmal reinschauen, muss das wirklich so heißen? Zum anderen ist es wichtig, positiv formuliert auch Menschenrechte als Bildungsziel zu verankern und den Abbau von Diskriminierung. Da habe ich so ein Beispiel aus Bremen gefunden. Da steht zum Beispiel als erstes Bildungsziel drin, schulische Bildung und Erziehung ist den allgemeinen Menschenrechten verpflichtet. Solche Bekenntnisse sind natürlich auch dazu da, diese Perspektive zu schärfen.
Thüringen ist ganz stolz auf seinen Bildungsplan für Menschen bis 18 Jahre und war in einer langen Diskussion mit diesem Bildungsplan auch in politischen Auseinandersetzungen. Den haben Sie jetzt in diese Studie auch mit einbezogen?
Das ist, glaube ich, der Bildungsplan für die frühe Kindheit dann,
ja, okay,
oder?
Ja.
Nee, wir haben uns auf die Schule konzentriert in dem Beispiel.
Müssen jetzt alle Bildungsgesetze oder Kindergartengesetze auf die Tauglichkeit in Bezug auf Menschenrechte geprüft werden?
Aus unserer Perspektive natürlich schon. Die Schulgesetze haben wir schon in der Studie überprüft. Das ist sicherlich auch übertragbar auf andere Bereiche, wie eben den frühkindlichen Bereich. Wichtig ist mir auch, dass wir auch ein bisschen außerhalb der gesetzlichen Ebene gucken. Also die Schulgesetze, da haben wir eben diese Empfehlung abgegeben, wie ich gerade gesagt habe, Menschenrechte stärker verankern, Diskriminierungsverbot gegebenenfalls auch erweitern. Auch da nochmal kurz als Beispiel auf Thüringen einzugehen. Da wird zum Beispiel Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und der Herkunft verboten oder der Weltanschauung oder wirtschaftlicher Stellung. Es fehlen aber die Diskriminierungsmerkmale der Beeinträchtigung oder Behinderung, der Sprache, der politischen Überzeugung, der sexuellen Identität. Also auch da ist noch Nachbesserungsbedarf. Aber außerhalb der gesetzlichen Ebene ist uns eben auch wichtig, in die Bildungspläne zu gucken, in die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, die Schulgremien, also auch das Schulalltagsgeschehen da nochmal in den Blick zu nehmen. Da gibt es nach wie vor sehr viele Berichte, nicht nur bei uns, sondern auch bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass da noch vieles im Argen ist im deutschen Bildungssystem. Vielleicht als halbwegs anschauliches Beispiel Berichte von Menschen mit einer homosexuellen Orientierung. Da wird nach wie vor sehr viel Beschimpfung werden davon berichtet. Oder auch die Forderung eines Vaters nach dem Schulverweis des Jungen, der sich selbst geoutet hat, weil sonst andere Jungs zur Homosexualität verführt werden würden und HIV an der Schule eingeschleppt werden würde. Also das ist ja leider gesellschaftliche Realität.
Frau Reitz, jetzt hat diese Studie natürlich mitunter den Finger in offene Wunden gelegt. Welche Reaktionen gibt es denn aus der Politik auf diese Studie?
Unterschiedlich. Also wir haben noch eine Veranstaltung gemacht im Nachgang zu der Studie mit dem Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Da konnte zum Beispiel niemand aus dem Ministerium für Bildung und Forschung kommen. Da versuchen wir weiter dran zu bleiben und im Gespräch zu bleiben. Auf anderen Ebenen, auf Arbeitsebenen in diversen anderen Ministerien haben wir schon Kontakt und da gibt es auch durchaus Verständnis für unsere Empfehlung, aber wir müssen halt schauen, dass die auch tatsächlich umgesetzt werden.
Kommt da nicht der Vorwurf, warum kommt der nicht eher, warum kommt der hinterher?
Nicht wirklich, weil wir auch schon vorher im Gespräch mit den Personen waren und auch schon im Vorfeld ähnliche Ergebnisse, jetzt nicht speziell zum Thema Diskriminierung, aber zum Thema Menschenrechten in Bildungsplänen zum Beispiel auch schon im Vorfeld im Gespräch waren.
Frau Reitz, welches Ergebnis hat Sie denn bei dieser Studie selbst überrascht?
wie wenig eigentlich Diskriminierung in den Bildungsplänen thematisiert wird. Also da haben wir uns einen relativ großen Dokumentenwust angeguckt, 75 Dokumente. Und die Fundstellen, wo dann das Wort Diskriminierung oder Gleichberechtigung oder Stereotype auffällt, das ist schon verschwindend gering und eigentlich erschreckend, wenn man sich eben diese gesellschaftlichen Realitäten anguckt, von denen ich gerade ein Beispiel geschildert habe. Es ist dringend geboten, dass das stärker in den Schulen thematisiert wird und dementsprechend muss es auch in den Bildungsplänen stehen.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es in den gesetzlichen Formulierungen dieser Begriff zu wenig oder zu unterbelichtet dargestellt wird, dann kann man ja davon ausgehen, dass in den nachfolgenden Dokumenten, Schulbüchern, Lehrbüchern, Lehrplänen dieser Begriff auch wenig auftaucht.
Absolut. Und also wir sehen auch eine Kopplung zwischen, also wir haben uns sowohl die Schulgesetze als auch die Bildungspläne angeguckt. Da sind durchaus Parallelen zu finden. In fast allen Schulgesetzen wird zum Beispiel auf die Gleichberechtigung der Geschlechter hingewiesen. Das finden wir dann auch in den Bildungsplänen als das Merkmal, was am häufigsten erwähnt wird, wohingegen andere Sachen wie Inter- oder Transpersonen gar nicht vorkommen, was man ja auch ganz gut in Geschlechtergleichberechtigung packen könnte. Also das spiegelt sich auf jeden Fall so weiter und dann eben auch in den Schulbüchern, wie Sie richtig sagen, ja.
Was wünschen Sie sich denn jetzt als Institut oder als Studienerarbeiter, wie mit der Studie umgegangen werden soll?
Also wir freuen uns natürlich über alle, die sie lesen und uns da auch Rückmeldungen zu geben. Uns ist bewusst, dass wir jetzt Papiere angeguckt haben und nicht die Umsetzung. Und das wäre tatsächlich nochmal eine spannende weitere Frage. Wie wird damit in den Schulen vor Ort umgegangen? Gibt es da noch Unterstützungsbedarf? Wir haben auch selbst Materialien zur Behandlung von Menschenrechten, auch zur Behandlung des Themas Diskriminierung herausgegeben. Das wären vielleicht auch Unterstützungsmaterialien, die Sie gerne bei uns anfordern können. Und natürlich warten wir oder arbeiten mit daran, dass unsere Empfehlungen auch tatsächlich umgesetzt werden.
Frau Hals, nichtsdestotrotz, diese gesetzlichen Vorgaben sind das eine, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, also ich habe das hier auch in Thüringen selbst erlebt, dass also Schulen in Sachen Menschenrechte, gerade UN-Kinderrechte, sehr weit sind in der Auseinandersetzung damit, in der Umsetzung damit und auch in der Verwirklichung bestimmter Richtlinien an den einzelnen Einrichtungen.
Genau, das ist auch ein guter und richtiger Hinweis, auch wenn sich das sozusagen, wie Sie es gerade geschildert haben, von den Schulgesetzen auf andere Materialien durchspiegelt, gibt es natürlich trotzdem vor Ort jeweils Menschen, die sich dafür einsetzen, dass es diskriminierungsfreier wird und dass Menschenrechte und Kinderrechte behandelt werden und da auch ein Umgang miteinander gefunden wird, der sich an den Menschenrechten orientiert. Und da möchten wir natürlich auch mit Unterstützung liefern. Es hängt allerdings dann in dem Fall meistens an diesen engagierten Personen. Wenn die Schule wechseln oder in Rente gehen, dann kann es sein, dass da was zusammenbricht, in Anführungsstrichen, und das ist eben schade und dafür setzen wir uns eben auch für eine verbindliche Verankerung ein.
Das muss also irgendwie weitergegeben werden, aber das ist das Schicksal aller Arbeitsgemeinschaften und anderen Interessen, ja. Steht und fällt mit der Person. Frau Reitz, eine fachliche Frage noch am Schluss. Wie viele Wissenschaftler waren denn an dieser Studie beteiligt? Wie lange hat das etwa auch gedauert?
Wir waren tatsächlich nur zu zweit, haben aber dann nochmal an relativ viele kritische Gegenleserinnen und Gegenleser, aber sehr konstruktiv kritische Gegenleserinnen und Gegenleser geschickt, die uns dann auch nochmal wertvolle Rückmeldungen gegeben haben. Und wir waren ungefähr, also in der Vorbereitung hatten wir schon länger geplant, wirklich mit dem Schreiben wahrscheinlich so ein Dreivierteljahr beschäftigt.
Frau Reitz, jetzt haben wir die Hörerinnen und Hörer hier neugierig gemacht. Es gibt diese Studie auch als PDF-Datei. Wo kann man die bekommen?
Das ist auf der Seite Institut-für-Menschenrechte-für-mit-UE geschrieben und da unter den Publikationen oder wenn Sie sich auch für die anderen Materialien interessieren, da gibt es auch einen Link direkt zur Menschenrechtsbildung. Da finden Sie dann nochmal die Publikationen, die jetzt vielleicht für den Schulbereich nochmal besonders spannend sind.
Frau Reitz, vielen Dank für die Informationen und alles Gute für Sie für nächste Studien.
Vielen Dank auch.
Das war Dr. Sandra Reitz vom Institut für Menschenrechte und wir machen weiter mit Musik und die kommt von den Gramsnatchers.
Radio frei.
Erzieherinnen verdienen bis zu 350 Euro monatlich unter Tarif.
Beschäftigte bei Kindertagesstätten freier Träger verdienen in der Regel weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst, die nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Wie groß die Unterschiede wirklich sind, darüber klärt jetzt eine interaktive Deutschlandkarte zu tariflichen Standards für Erzieherinnen aus, die von der GEW Thüringen mit veröffentlicht wurde. Dazu habe ich dann einige Fragen an Nadine Hübener, die maßgeblich an der Erarbeitung dieser Karte beteiligt war. Grund für die Differenz zwischen Tarif und tatsächlichem Gehalt vieler Erzieherinnen ist die sehr unterschiedliche Bezahlung bei freien Trägern, die oft weit unter den Standards liegt. Die niedrige Bezahlung bei vielen freien Trägern drückt den Durchschnittswert nach unten. Daher hat die GEW die Kampagne Tariflohn für alle gestartet. Die Landesregierungen sollen der Gewerkschaft zufolge die Zuweisung öffentlicher Gelder zur Finanzierung von Kitas an die Tariftreue der Träger binden. Wer öffentliche Mittel zum Betrieb einer Kita in Anspruch nimmt, muss seine Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Am Telefon begrüße ich jetzt Nadine Hübener von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Referentin für Bildung. Guten Tag, Nadine.
Hallo, Richard.
Ich habe jetzt diese interaktive Karte vorgestellt und habe gesagt, du hast aktiv mitgearbeitet. Worin bestand dein Anteil?
Unser Anteil besteht vor allen Dingen als GEW darin, dass wir die Löhne der Beschäftigten uns angeguckt haben in den jeweiligen Bundesländern, ob es da tarifvertragliche Leistungen gibt, ob es dort Entgelttabellen gibt. Und das haben wir zusammengetragen bundesweit und dann wurde das auch tatsächlich bundesweit dann zentral berechnet.
Das heißt also, wenn man jetzt mit der Maus, mit dem Mauszeiger über die bundesdeutsche Karte geht, kann man die einzelnen Bundesländer anklicken und dort sehen, welche Differenzen es gibt.
Genau, also es ist zum einen, glaube ich, ganz gut farblich schon auf den ersten Blick sichtbar. Es gibt so eine Farbskala von geringer Unterschied bis hoher Unterschied zum jeweiligen Tarifvertrag. Also blassrosa bis hin zu rot. Also von daher wird auf den ersten Blick schon klar, dass vor allen Dingen die neuen Bundesländer dort maßgebliche Differenzen aufweisen zum Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Und dann kann man jeweils auf die einzelnen Bundesländer gehen und sich angucken, wie sieht es in meinem Bundesland aus, aber auch wie sieht es bei den Nachbarn zum Beispiel aus, Thüringer Nachbarn wie Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und so weiter, dass man mal so einen Überblick hat, was machen eigentlich die anderen Bundesländer.
Wer soll denn diese Karte nutzen? Ist sie hauptsächlich an Erzieherinnen und Erzieher gerichtet, die sich in anderen Bundesländern bewerben sollen oder wollen?
Es ist vor allen Dingen dafür gedacht, dass die Erzieherinnen nochmal erkennen, also sensibilisiert werden dafür, dass es diesen tariflichen Unterschied nicht nur in Thüringen gibt, sondern bundesweit und wie eklatant er aber in Thüringen ist. Also wir sind in neun Bundesländern nicht die Spitze im Unterschied zum öffentlichen Dienst, aber doch ziemlich hoch angesiedelt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Sachsen und Sachsen-Anhalt weisen wir noch eine viel höhere Differenz auf. Und wenn man sich die Bundesländer rechts, links davon, also die westlichen Bundesländer anguckt, wie Hessen, dann ist klar an der Stelle, weshalb zum Teil gut ausgebildete Pädagoginnen abwandern. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass sie hier bleiben in Thüringen. Sie sind hier in Thüringen gut ausgebildet worden und sie sollen auch hier gute Arbeit leisten, aber zu guten tariflichen Bedingungen. Und von daher wollen wir nicht, dass sie abwandern, sondern sie sollen sich hier organisieren und gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft diesen Schritt gehen in Richtung gesetzlicher Änderung.
Diese interaktive Karte stellt natürlich den freien Trägern bundesweit kein gutes Zeugnis aus, was die tarifliche Bezahlung betrifft. Gibt es Reaktionen von dieser Seite?
Na, auf die interaktive Karte direkt jetzt noch nicht. Dafür ist sie, glaube ich, zu frisch. Am 31.10. haben wir sie online gestellt. Aber was ich von einigen Trägern weiß, ist, dass sie gerade diese tariflichen Unterschiede sehr kritisch sehen. Denn nicht das beste pädagogische Konzept gewinnt sozusagen auf dem freien Kita-Markt, also um die Gunst der Eltern und Kinder zu erlangen, sondern das Billigste. Das ist häufig. Und von daher wäre das eine Möglichkeit, tatsächlich gemeinsamer, wenn man gemeinsame tarifliche Standards hat, dann danach zu gucken, dass die Pädagogik den Unterschied macht.
Also auch, um die Öffentlichkeit nochmal für dieses Thema zu sensibilisieren, dass gute Bildung, gute Betreuung also auch Geld kostet.
Genau, ich glaube, das wissen auch tatsächlich viele nicht und auch viele Eltern nicht, die ihre Kinder in den Kitas haben und die ja sehen, dass die Pädagogen dort eine gute Arbeit machen, die davon ausgehen, dass die alle schon so ungefähr das Gleiche verdienen werden, weil die machen ja auch die gleiche Arbeit. Und da mal sich anzugucken, Wie ist das eigentlich in Thüringen? Warum verdient eine Erzieherin über 400 Euro weniger als die Kollegin im öffentlichen Dienst?
Nun ist das Feststellen eines Zustandes wie diese unterschiedliche Bezahlung die eine Seite. Die andere Seite, die da aufgeworfen wird, ist natürlich auch die Frage, was tun denn die Gewerkschaften dafür, um diese Unterschiede zu beseitigen?
Na, wir haben das über Jahre als Tarifgewerkschaft versucht, indem wir an die Träger herangetreten sind und gemeinsam mit den Mitgliedern gute Tarifverträge aushandeln wollten. Aber die Landschaft der freien Träger ist eine so weit gefächerte und so feingliedrige mittlerweile geworden, dass es ein aufreibendes gewerkschaftliches Geschäft zunehmend ist. Also Träger verabschieden sich von Einzelteilen ihrer jeweiligen Untergliederungen, lagern die aus und so weiter. Dass es uns immer schwieriger macht, das tatsächlich noch in der Breite, also gleiche Voraussetzungen für alle zu schaffen, das macht es quasi fast unmöglich. Ja, gibt es mir mal ein Signal?
Ja, du kannst anfangen.
Und von daher ist unser Ansatz jetzt tatsächlich ein politischer. Wir wollen, dass in die Landesgesetze, in die Kita-Gesetze eine Tariftreue formuliert wird, die ähnlich wie es in anderen Wirtschaftszweigen auch ist, die Vergabe öffentlicher Mittel an gute tarifliche Bedingungen knüpft.
Das war Nadine Hübner von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir machen erstmal weiter mit Musik und im nächsten Beitrag geht es dann um das Projekt Lesestart, das auch in diesem Jahr wieder angefahren wird.
Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Das bundesweite Leseförderprogramm Lesestart kommt jetzt an alle Grundschulen. Bundesweit stehen dafür im aktuellen Schuljahr 790.000 Sets für alle Erstklässlerinnen und Erstklässler zur Verfügung. Die Sets enthalten ein speziell konzipiertes, altersgerechtes Buch für Kinder sowie einen mehrsprachigen Vorleseratgeber für Eltern. Mithilfe des kostenlosen Sets soll das Vorlesen und Lesen im Familienalltag weiter verankert werden. Das Programm wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und von der Stiftung Lesen durchgeführt. Zitat: Regelmäßiges Vorlesen und Selberlesen ist von unschätzbarem Wert für die individuelle Entwicklung von Kindern, denn Lesekompetenz ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungsbiografie. Mit dem Lesestartprogramm begleiten wir Eltern und Kinder auf diesem Weg und leisten einen Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit von Anfang an, sagte dazu Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Ich freue mich, dass die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer zu zentralen Programmpartnern werden, denn sie begleiten die geistige und soziale Entwicklung der Kinder und setzen wichtige Impulse. Zudem genießt der Beginn der Schulzeit in den Familien eine hohe emotionale und positive Aufmerksamkeit, die das Lesestartprogramm nutzt, um Familien weiterhin zum Vorlesen und gemeinsamen Lesen zu motivieren, sagte Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Lesestart wurde 2015 auch auf Flüchtlingskinder ausgeweitet. Kinder bis 5 Jahre erhalten in Erstaufnahmeeinrichtungen ein Lesestart-Set mit einem altersgerechten Buch. Allen Erstaufnahmeeinrichtungen wird darüber hinaus eine Lese- und Medienbox für die Arbeit mit Kindern bis 12 Jahren zur Verfügung gestellt. Flankiert werden diese Maßnahmen durch ein Seminarangebot für ehrenamtliche Vorlesepaten, Initiativen und andere Freiwillige in Erstaufnahmeeinrichtungen, um die Zusammenarbeit von regionalen Akteuren der Leseförderung mit den Erstaufnahmeeinrichtungen zu unterstützen.
Henriette heißt die nette, alte kleine Bimmelbahn. Henriette, Henriette, fuhr noch.
Unterstützen Sie so früh es geht die Bildung Ihres Kindes. Lesen Sie vor. Das Programm Lesestart und Ihre Bibliothek vor Ort helfen Ihnen dabei.
Und jetzt schlaf gut, mein Schatz.
Bildung kommt nicht über Nacht. Holen Sie sich in Ihrer Bibliothek das kostenfreie Lesestart-Set für Kinder ab 3 Jahren. Alle Infos, auch in anderen Sprachen, auf lesestart.de.
Was die Aktion Lesestart bisher gebracht hat und welche Ergebnisse auch für Thüringen zu verzeichnen sind, das verrät uns nun Sabine Bohnewitz von der Stiftung Lesen. Sie ist dort Leiterin des Programmbereichs Familie. Guten Tag, Frau Bohnewitz.
Guten Tag.
Schön, dass es geklappt hat. Frau Bohnewitz, das Projekt Lesestart geht in die 3. Phase. Welche Ergebnisse lassen sich denn da abzeichnen? Aus meiner Sicht ist es ein Erfolgsmodell.
Ja, Und nicht nur aus Ihrer Sicht, Gott sei Dank, zeigt das auch die Evaluation. Also dieses große Lesestadtprogramm hat ja die drei Meilensteine, wo Eltern mit Einjährigen was beim Kinderarzt bekommen haben. Eltern mit dreijährigen Kindern konnten sich Material in den Bibliotheken bundesweit holen. Und jetzt sind wir in der dritten Phase und jede dieser Phasen wird natürlich evaluiert und die Ergebnisse sind doch sehr erfolgreich und zeigen einfach, dass man mit dieser Maßnahme Familienunterstützung im Thema Vorlesen, Erzählen geben kann und auf dem Weg natürlich sowohl die Lesekompetenz von Kindern stärkt, dann auch die Sprachkompetenz. Insgesamt ist es wirklich ein Eintrittsticket, sage ich mal, so eine erste wichtige Stufe, um Kindern eine Beteiligung an Bildung in einer breiten Form auch einfach zu ermöglichen und ihnen die Zugänge dazu zu schaffen.
Frau Bonowitz, an welchen konkreten Ergebnissen können Sie denn die Wirkung dieses Projektes Lesestarts messen?
Naja, das kann man zum einen daran messen, welche Partner waren involviert, was haben die für Erfahrungen. Wenn Sie gucken, wir haben in der ersten Runde die bundesweit die Kinder- und Jugendärzte an der Seite gehabt mit dem BVKJ, dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte zusammen und 85% aller Kinderärzte bundesweit hatten mitgemacht und haben Materialien an die Eltern mit Einjährigen weitergegeben und darüber sieht man natürlich zum einen eine hohe Verbreitung. Man bekommt auch rückgemeldet und gespielt, wie die Materialien angenommen werden und die Evaluation hat eben so punktuell bislang auch schon gezeigt, dass Eltern tatsächlich sich in dem Thema dann besser zu Hause fühlen, es vermehrt machen und umsetzen. Das sind ja alles ganz wichtige Dinge, die wir hier erreichen wollen.
Das Programm läuft bundesweit. Ist denn die Reaktion, die Resonanz auch bundesweit so positiv zu spüren, wie Sie jetzt geschildert haben? Nehmen wir mal Beispiel Thüringen.
Ja, das ist auch in Thüringen zu spüren. Also wenn wir schauen, wie viele Kinderärzte in Thüringen hatten sich in den ersten 3 Jahren des ersten Meilensteins beteiligt, da sind wir bei über 90% der Kinder- und Jugendärzte, die bei dem Programm mitgemacht haben und Material Eltern zur Verfügung gestellt haben. Und auch bei den Bibliotheken, da waren wir bei über 130 Bibliotheken, die sich beteiligt haben. Also knapp 50% der Bibliotheken, die es in Thüringen gibt, haben mitgemacht und haben Materialien für die Eltern mit den Dreijährigen dann zur Verfügung gehabt. Und jetzt in der dritten Phase sind alle 531 Grundschulen, die es in Thüringen gibt, beteiligt und haben Material für die Erstklässlerinnen und Erstklässler bekommen. Also es ist einfach, es trifft auf eine sehr große Resonanz und auf eine sehr große und breite Unterstützung bei Partnern, die im Programm direkt involviert sind. Und das macht uns natürlich Mut, dass wir hier an der richtigen Stelle ansetzen und sich einfach da was bewegt.
Frau Monowitz, nun ist in der letzten Woche oder vor 14 Tagen veröffentlicht worden wieder eine Studie, ich glaube PISA, zur Förderung oder zum Stand der Lesekompetenz in den einzelnen Bundesländern. Lässt sich denn aus der Aktion Lesestart zu diesem Kompetenztest da ein direkter Zusammenhang herstellen?
Also da bin ich überfragt. Da müssten Sie wahrscheinlich sich intensiver mit den Menschen unterhalten, die die Evaluation machen. Was wir aber schon sehen können, auch in den sowohl bei das, was PISA im Großen misst, aber auch wenn wir die regelmäßigen Vorlesestudien, die die Stiftung Lesen ja jedes Jahr im Winter veröffentlicht, wenn wir da reinschauen, dann sehen wir schon, dass die Kompetenzen da steigen. Vor einigen Jahren war es zum Beispiel noch so, wenn man da geguckt hat, wie viel Familien lesen denn zu Hause vor mit Kindern, die in dem Alter sind. Da war man bei ungefähr 40%, die das wenig oder fast gar nicht machen. In den neueren Studien dazu, die wir haben, sehen wir, dass wir da gesunken sind und dass wir jetzt bei rund 30% der Familien liegen, die sich da noch schwer mit tun. Also wir haben hier auf alle Fälle einen Sprung geschafft und das ist sicherlich auch so Programmen geschuldet wie Lesestart. Also da gibt es auf alle Fälle Zusammenhänge.
Frau Bonowitz, nun wird am 18. November wieder zum großen bundesweiten Vorlesetag aufgerufen. Genau. Wer ist denn an prominenten Leuten beteiligt?
Oh, das sind, im Detail weiß ich das gar nicht. Ich weiß nur, dass wir da Jahr für Jahr immer rund 100 prominente Botschafter, die die Stiftung Lesen ja unterstützen, mit an Bord haben. In diesem Jahr ist es, soweit ich weiß, die Schauspielerin Lisa Marie Koroll, Christine Urspruch ist wieder dabei, Katharina Witt, Jens Lehmann, der Autor Paul Maar, alle diese Menschen machen sich stark. Manuela Schwesig wird irgendwie vorlesen. Linda Zerwakis, also die Riege ist unheimlich groß. Ich glaube, die aktuellsten Infos dazu kann man auch mal finden, wenn man ins Netz reingeht, auf den Seiten der Stiftung Lesen, findet man dann die neuesten Infos zum bundesweiten Vorlesetag.
Frau Bonowitz, welche Wirkungen erreicht denn ein solcher punktuell oder terminlich festgelegter Vorlesetag bei den Leserinnen und Lesern?
Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Menschen ein fester, unverrückbarer Termin im Kalender, der schon lange, lange drinsteht. Und wenn Sie sich anschauen, dass Sie im vergangenen Jahr hatten wir über 100.000 Vorleserinnen und Vorleser, die sich am bundesweiten Vorlesetag beteiligt haben und haben also rund 2,5 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt, unterschiedlichen Alters, dann sieht man doch, das ist eine ganz große Begeisterung, die da ist. Und die Menschen haben einfach Lust, sich für diese Sache, für die tolle, gute Sache einzusetzen und einzubringen. Und natürlich wirkt sich das aus, wenn in einer Gesellschaft insgesamt so ein Klima da ist, dass die Menschen auch leben hier, die Sache mit dem Vorlesen, sich Zeit dafür nehmen, das ist was Wichtiges, das brauchen wir in unserem Leben, in unserem alltäglichen Leben, dann verändert das auch was.
Ich denke auch, dass die Vorbildwirkung der Erwachsenen da eine ganz entscheidende Rolle spielt, ob Kinder später selbst zum Buch greifen oder nicht.
Auf alle Fälle.
Frau Bonowitz, erstmal vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das auch mit dem Vorlesetag und dem Lesestart weiterhin so klappt.
Wunderbar, das hoffen wir doch. Wir tun alles dafür, dass es so wird.
Das war von der Stiftung Lesen die Information zum Lesestart und ich möchte erinnern an den Vorlesetag. Am 18. November ist bundesweiter Vorlesetag. Auch hier in Erfurt werden in der Kinderbibliothek und in anderen Einrichtungen Vorlesungen vorgenommen von prominenten Persönlichkeiten oder von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht Lust haben, an dem Tag auch irgendwo vorzulesen, dann bemühen Sie sich einfach. Holen Sie sich ein Buch oder zwei aus der Bibliothek und gehen in eine Einrichtung. Ich glaube, bei Kindern kommt das immer gut an. Wir machen weiter mit Musik und dann gibt es noch einen Beitrag zum Thema Kinderpädagogik.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Seit 2006 gibt es in Thüringen den Studiengang Kindheitspädagogik. Studierende in dieser Fachrichtung schließen mit dem Titel Kindheitspädagoge ab. Das klingt gut, ist wissenschaftlich untersetzt, aber leider nicht tarifmäßig. Das bedeutet, Kindheitspädagogen sind tariflich nicht eingeordnet, nicht eingruppiert und müssen um ihre Anerkennung kämpfen.
Dazu frage ich nochmal Nadine Hübener von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Nadine, was können denn die Kindheitspädagogen jetzt tun, um diesen Status, ihren Diplomabschluss oder ihren Abschluss überhaupt tariflich untersetzen zu lassen?
Na, der Einzelne kann an der Stelle natürlich wenig tun, weil das Tarifgeschäft ist, also ein originäres Geschäft von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Aber sie können sich ja in einer Gewerkschaft organisieren und ihre Gewerkschaft auf den Weg schicken, das zu tun, also da tatsächlich Tarifmerkmale zu schaffen, zu berücksichtigen, die den Kindheitspädagogen beinhalten. Und wir hatten jetzt erst ein Treffen der Thüringer Kindheitspädagogen gehabt, wo wir das auch zum Thema gemacht haben. Also zum einen die Tarifrunde letztes Jahr, da haben wir das als GEW schon gefordert, die Kindheitspädagogen als Merkmal in den Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit aufzunehmen. Das hat leider für die letzte Tarifrunde nicht funktioniert, ist aber nach wie vor ein Thema, was wir immer wieder auch spielen werden.
Jetzt habe ich einen Hänger. Warum hat denn der Gesetzgeber nicht sofort veranlasst, wenn er den Studiengang zulässt und einen entsprechenden Abschluss zulässt, warum wird das automatisch nicht auch gleich in die Tarifseite, in den Tarifvertrag überführt?
Weil es den Arbeitgeber an der Stelle Geld kostet, neue Abschlüsse, hochwertige Abschlüsse in diese Tarifverträge mit als Merkmal einzubringen. Also der Kindheitspädagoge ist ja ein akademischer Abschluss. Er müsste vom Prinzip her so behandelt werden wie ein Abschluss von Beschäftigten, die soziale Arbeit studiert haben oder Sozialpädagogik.
Das war aber so gewollt, ne?
was war so gewollt?
Dass dieser Studiengang eingerichtet wird und dass da eine akademische Ausbildung für Kindheitspädagogen angeboten wird.
Genau, das war so gewollt. Und was aber auch, also ich glaube, das war vor allen Dingen denjenigen, die diese Abschlüsse an den Hochschulen und Fachhochschulen implementiert haben, das war ihnen schon klar gewesen. Wenn man sich die Geschichte der Sozialpädagogik und der sozialen Arbeit anguckt, dann war auch das eine Akademisierung dieser Fachrichtung gewesen. Und das sind keine Selbstläufer, dass das sofort anerkannt wird und auch tariflich anerkannt wird, in Gesetzen anerkannt wird, dass den Arbeitgebern bekannt ist, was diese Menschen, die das studiert haben, überhaupt machen. Das wird also immer das untere Niveau genommen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja? Und die Kindheitspädagogen sind studierte Erzieher, die einen akademischen Kindheitsabschluss haben. Und das muss sich ein Stück weit etablieren. Und das, denke ich, ist den Universitäten und Fachhochschulen an der Stelle auch bewusst gewesen. Wir befinden uns jetzt auf der Wegstrecke zu sagen, wir müssen das Thema immer mehr spielen, insbesondere die Bundesländer, die diese Ausbildungsrichtungen an den Hochschulen haben, müssen auch dementsprechend auf der einen Seite den Druck aufbauen, zum Beispiel wenn es um Tarifverträge geht, aber auch wenn es um Gesetzlichkeiten geht, also auch um Kita-Gesetz spielt der Kindheitspädagoge noch keine Rolle, auch da wollen wir ihn drin haben. Und wir müssen uns auf den Weg machen, den Arbeitgebern, sei es nur ein Kita-Träger oder ein Jugendamt oder ein Landratsamt oder eine Schulverwaltung, denen deutlich zu machen, was es heißt, Kindheitspädagogik studiert zu haben. Es gibt mittlerweile in Sachsen die erste Schulleiterin, die Kindheitspädagogik studiert hat. Seine Kollegin an einer Gemeinschaftsschule, also keine originäre Lehrerin, wie gesagt, aufgesattelt auf einen Erzieherabschluss.
Also muss doch für die Kindheitspädagogen eine Tätigkeitsbeschreibung vorliegen, eine Tätigkeitsmerkmalsbeschreibung, die vergleichbar ist mit anderen Erziehern, beziehungsweise das Besondere des Kindheitspädagogen rausstellt, um zu sagen, und weil er halt hier mehr studiert hat oder anders, ist er in dieser und jener Tarifgruppe einzuordnen.
Genau, und das wird jetzt auch die Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate sein, dass wir das mit den Kindheitspädagogen ausarbeiten wollen. Was wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen, ist, ihr Berufsfeld oder
ihre Profession zu beschreiben.
Ihre Profession zu beschreiben. Das bekommen sie ganz gut hin, aber in Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen, also sich tatsächlich als Beruf zu begreifen, in einem Team mit anderen Pädagogen, sich dort abzugrenzen, zu gucken, was kann ich denn mehr oder auch weniger. Das müssen wir jetzt rausarbeiten, denn das ist der Standard für Tarifverträge.
Nadine, vielen Dank für diese Informationen und wir hören uns demnächst wieder in der Sendung.
Alles klar, tschüss.
Und wir werden natürlich hier in der Sendung auch die Fragen zur Kindheitspädagogik weiterhin verfolgen und machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Die kommt von den Proletern Memories.
Bildung in Thüringen.
Wir haben noch eine Information, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Und die überlasse ich jetzt Felix, bitte.
Die letzte Meldung für heute beschäftigt sich mit dem Schulalltag und dem Problem, die auf Lehrer und Lehrerinnen mit sexuellen Orientierungen zukommen, die nicht so ganz dem heteronormativen Geschlechterbild entsprechen. Und dazu hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Unterstützung der AG LSBTIQ in der GEW eine Lehrkräftebefragung zur Diskriminierung gestartet. Die Online-Umfrage ist anonym und läuft bis zum 4. Dezember 2016. Dabei geht es um die Diskriminierungsrisiken von LSBTIQ-Lehrkräften und den Fragen, ob es möglich ist, sich an der Schule mit der eigenen LSBTIQ-Identität zu offenbaren. Wie wird die sexuelle Vielfalt in der Schule thematisiert und welche Herausforderungen stellen sich im Schulalltag? Welche Unterstützungsmöglichkeiten bei Diskriminierungserfahrungen gibt es an der Schule? Und die Antworten auf die Umfrage sind bis zum 4. Dezember 2016 möglich. Im Mai 2017 wird es einen Ergebnisbericht veröffentlicht geben und anschließend beim Fachgespräch diskutiert.
Danke Felix für diese Informationen und damit sind wir am Ende von Bildung in Thüringen. Die Hörerinnen und Hörer im offenen Kanal Jena können die Sendung am Sonntag hören. Wir verabschieden uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.